Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. Der Erzbischof von Homs sagt, das syrische Volk kann wieder hoffen. Und der Papst macht Opfern der Flutkatastrophe von Valencia Mut. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Papst Franziskus hat heute Kirchenleute aus der Region von Valencia empfangen und versucht, ihnen Mut zu machen. Die nordspanische Stadt ist im vergangenen Herbst Opfer einer verheerenden Flutkatastrophe geworden.
Non è facile espressare il sentimento.
Es fällt mir heute nicht leicht, euch meine Gefühle auszudrücken. Wenn ich euch sehe, daran denke, welches Weihnachten ihr gefeiert habt, mir ist bewusst, dass Gott in euch gewissermaßen zu Schlamm geworden ist. Er hoffe aber, dass die Menschen in Valencia trotz Schmerz und Trauer doch dazu imstande seien, sich der Hoffnung zu öffnen, so der Papst. Wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren und alles hinter uns lassen müssen, was uns Halt zu geben schien, dann kann uns das den Blick nach vorn öffnen. Doch das ist etwas, was wir nicht allein tun können, denn es ist eine unermessliche Dunkelheit, die sie durchlebt haben und noch immer durchleben. Und ich denke an die selbstlose Hilfe so vieler Menschen, die es geschafft haben, uns mit der Zärtlichkeit Gottes zu erleuchten. Genau 3 Monate ist es her, dass sich das Tiefdruckgebiet Dana über dem Großraum Valencia breitmachte. Binnen weniger Stunden fiel stellenweise mehr Regen als sonst in einem ganzen Jahr. Durch den Vorort Paiporta schossen auf einmal Wassermassen. 224 Menschen starben in diesen tragischen Stunden im ganzen Überschwemmungsgebiet. Und in diesem Bereich sind sie berufen zu arbeiten. Die Dana ist kein untypisches Phänomen, von dem wir einfach nur hoffen, dass es sich nicht wiederholt, sondern es ist die Extrapolation dessen, was jeder Mensch erlebt, wenn er mit einem Verlust konfrontiert wird und sich allein fühlt, fehl am Platz und wenn er eine solide Unterstützung braucht, um weitermachen zu können. Im heiligen Jahr 2025 gehe es um das Thema Hoffnung, erinnerte Franziskus, und Hoffnung sei nicht dasselbe wie Optimismus. Wir dürfen das Leid der Menschen nicht auf die leichte Schulter nehmen und versuchen, sie mit Floskeln und Gutmenschentum zu trösten. Unsere Hoffnung hat einen Namen, Jesus, dieser Gott, der sich nicht vor unserem Schlamm ekelt und der, anstatt uns aus dem Schlamm zu retten, sich selbst für uns zum Schlamm gemacht hat. Und Priester zu sein bedeutet, ein anderer Christus zu sein. Es bedeutet, Schlamm zu werden im Weinen der Menschen. Und wenn ihr gebrochene Menschen seht, denn in Valencia gibt es gebrochene Menschen, die ihr Leben teilweise verloren haben, gebt ihnen Teile von euch selbst, wie Christus es in der Eucharistie tut. Claudia Kaminski für Radio Vatikan.
Vatikan, Albanien. Papst Franziskus hat der albanischen orthodoxen Kirche zum Tod ihres Oberhauptes Erzbischof Anastasios kondoliert, der am Donnerstag in Tirana beigesetzt wurde. Nach den Jahren des staatlich verordneten Atheismus und der Verfolgung habe Anastasios dem albanischen Volk dabei geholfen, Reichtum und Schönheit des Glaubens wiederzuentdecken, heißt es in einem vom Vatikan veröffentlichten Beilatsschreiben von Franziskus nach Albanien. Ausdrücklich würdigte der Papst darin die tiefe Hingabe des verstorbenen Erzbischofs an das Evangelium und seine Dialogbereitschaft. Er erinnere sich auch gern an die Begegnung und die brüderliche Umarmung mit Anastasios bei seinem Besuch in Tirana 2014, so der Papst. Großbritannien. Der frühere Bischof der Pius-Bruderschaft, Richard Williamson, ist tot. Der Brite und Holocaust-Leugner starb nach einer Hirnblutung am Donnerstag in einem britischen Krankenhaus, teilte das Generalhaus der von Rom getrennten katholisch-traditionalistischen Pius-Bruderschaft mit. Williamson leugnete seit Ende der 1980er Jahre wiederholt den Holocaust und bezeichnete ihn als eine Erfindung der Juden, so auch in einem 2009 ausgestrahlten TV-Interview. Dieses verursacht einen Vatikanskandal und weltweit scharfe Reaktionen, weil der von seinem Umfeld in dieser Causa schlecht informierte Papst Benedikt XVI. Kurz zuvor die Exkommunikation von Bischof Williamson und drei seiner Mitbrüder aufgehoben hatte. Williamson wurde 84 Jahre alt. Vereinigte Staaten. US-Präsident Donald Trump lässt Bundesmittel für geschlechtsangleichende Eingriffe bei Kindern und Jugendlichen streichen und hat dafür Zustimmung der katholischen Bischöfe bekommen. Jungen Menschen zu helfen, ihren Körper und ihre Berufung als Frauen und Männer anzunehmen, ist der wahre Weg von Freiheit und Glück, heißt es in einer Erklärung der US-Bischofskonferenz. Das neue Präsidentendekret sei zu begrüßen. Viele Betroffene, die eine Geschlechtsumwandlung wünschen, seien Opfer eines ideologischen Kreuzzugs geworden, dem ein falsches Verständnis der menschlichen Natur zugrunde liege. Es sei nicht hinnehmbar, dass unsere Kinder ermutigt werden, sich destruktiven medizinischen Eingriffen zu unterziehen, so der für Familienfragen zuständige US-Bischof Robert Barron. Zu den einschneidenden Folgen zählten unter anderem Unfruchtbarkeit und eine lebenslange Abhängigkeit von kostspieligen Hormontherapien mit erheblichen Nebenwirkungen. Das syrische Volk hat zwei große Geschenke in den vergangenen Wochen erhalten. Zum einen die Befreiung vom Regime des Assad-Clans und zum anderen die schrittweise Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen, die die Europäische Union am Montag angekündigt hatte. Das sagte gegenüber Radio Vatikan Jacques Murat, der syrisch-katholische Erzbischof von Homs, der Syrer. Unser Korrespondent erreichte ihn vor Ort während einer Reise mit dem Präfekten des Ostkirchendikasteriums, Kardinal Claudio Guggerotti.
Dies ist das zweite große Geschenk, das wir in dieser Zeit erhalten haben. Das erste war die Befreiung. Und jetzt diese Befreiung von einigen Sanktionen, die es uns ermöglicht, zu atmen, zu hoffen. Denn wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, an dem es unmöglich ist, zu leben. Vor allem nach all diesen großen Veränderungen im Land. Und weil die neue Regierung beschlossen hat, viele der Angestellten zu entlassen, haben sie ihr Gehalt verloren. Mit dieser Entscheidung gibt es also vielleicht die Möglichkeit, neu anzufangen. Wiederaufbau bedeutet Baustellen, Unternehmen, die kommen, um im Land zu arbeiten, den Menschen Arbeit zu geben und das Leben wieder lebenswert zu machen.
Der Name des Ordensmannes Jacques Murat, der seit 3. März 2023 Erzbischof von Homs ist, wurde weltweit ein Begriff, als er 2015 von Dschihadisten entführt und erst nach mehrmonatiger Gefangenschaft freigelassen wurde. Dieses Schicksal hatte er mit seinem spirituellen Ziehvater aus der mönchischen Gemeinschaft von Der Marmusa gemeinsam. Allerdings tauchte der römische Jesuit Paolo Dall'Oglio nach seiner Entführung im Jahr 2013 in Raqqa, der damaligen Hochburg des Islamischen Staates, nie wieder auf. Sein Verbleib ist nach wie vor unklar. In Syrien bereitet man sich aber nun nach schwierigen Jahren auf einen Neuanfang vor, wobei ein Fokus der Kirche vor allem auf den jungen Menschen liegen müsse, meint Erzbischof Murat.
Ich denke, dass wir in dieser Zeit eine große Verantwortung haben, über Initiativen in der Kirche nachzudenken, insbesondere für unsere jungen Leute, die gehen, die nach immer neuen Wegen suchen, um auszuwandern. Natürlich ist es nicht einfach, etwas zu schaffen, zusammenzuarbeiten, um große Projekte zu verwirklichen, um unsere Familien und Menschen überhaupt am Leben zu erhalten. Aber das ist unsere Verantwortung und unser Wunsch. Ich hoffe, dass wir es schaffen können, etwas auf die Beine zu stellen.
Allerdings braucht es dafür Kreativität und vielleicht auch ein wenig geniale Ideen. Eine Kreativität, die den Menschen in Syrien nach dem jahrelangen Leben unter einem totalitären Regime vielleicht ein wenig abhanden gekommen sei, räumt der Erzbischof ein. Wir haben also nicht wirklich Visionen wie die Europäer zum Beispiel. Wir haben keine idealen Ideen. Also brauchen wir dafür Hilfe, so der Appell von Jacques Murat. Für ihn und die Christen in Syrien bedeutet es viel, dass Vatikankardinal Guggerotti dieser Tage als Gesandter von Papst Franziskus das Land bereist. Seit dem 24. Januar war der Kardinal im Auftrag des Papstes an verschiedenen Städten, um dort die lokale katholische Gemeinschaft, aber auch Vertreter anderer Kirchen und Vertreter von Hilfswerken zu treffen. Am Donnerstag wird er in Rom zurückerwartet.
Also für uns ist das ein großer Trost. Wir wissen sehr gut, dass unser Heiliger Vater uns als Volk und als Kirche immer nahe ist. Er ist sehr sensibel für alles, was wir durchmachen. Er ist auch sehr besorgt über die Situation. Diese väterliche Art von ihm ermutigt uns, mehr Geduld zu haben und in dieser Zeit mutig zu sein.
Kongo. Nachdem die Rebellengruppe M23 die Millionenstadt Goma weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht hat, fürchten Kirchenvertreter eine weitere Ausbreitung der Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Erste Familien, die an der nördlichen Grenze der Erzdiözese Bukavu leben, sind bereits geflohen, weil sie fürchten, dass die Rebellen weiter in den Süden vorstoßen. Davor warnte nun der Erzbischof François Xavier Marois Rusengo aus der rund 200 Kilometer südlich von Goma gelegenen Stadt Bukavu gegenüber den päpstlichen Missionswerken. Priester aus der Erzdiözese Bukavu kümmerten sich um die Geflüchteten und nahmen sie in Pfarrhäusern auf, berichtete Marois laut Mitteilung von Mission Österreich. In den kommenden Tagen könnten noch Tausende hinzukommen. Bukavu ist Provinzhauptstadt der Region Südkivu und liegt wie Nordkivus Hauptstadt Goma direkt an der Grenze zu Ruanda. Wir befürchten, dass Bukavu das nächste Ziel der Rebellen sein wird. Es wird aber auch schon verhandelt, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Wir hoffen und beten, hieß es aus dem Kongo. Indien. Im von Unruhen zerrissenen Bundesstaat Manipur im Nordosten Indiens bleibt die Lage angespannt und stark polarisiert, obwohl die Gewalt im Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat. Das liegt vor allem an der starken Präsenz indischer Streitkräfte, erklärte Erzbischof Linus Nelios Impal. Er forderte einen offiziellen Waffenstillstand, Verhandlungen und Friedensstifter. Vor bald 2 Jahren brach im an der Grenze zu Myanmar gelegenen Manipur ein interethnischer Konflikt zwischen den hinduistischen Meitei und den mehrheitlich christlichen Kuki-Dzo aus. Die lokale Regierung trennte die Parteien in isolierte Gebiete, um Zusammenstöße zu vermeiden. Mehr als 70.000 Soldaten sind derzeit in den Pufferzonen zwischen den beiden Konfliktparteien stationiert. Nun sucht man nach konstruktiven Schritten für den Frieden. Finanzminister Biren Singh erklärte, die Regierung arbeite an der Entwicklung des Staates und strebe ein neues Manipur an, in dem Frieden und Liebe wie in der Vergangenheit herrschen. Österreich. Wohnen, Gesundheit, Kinder, Armut und ein gerechtes Budget sollten laut dem NGO-Bündnis Armutskonferenz im Rahmen der österreichischen Regierungsverhandlungen stärker thematisiert werden. Auch frauenpolitische Maßnahmen würden aktuell nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn sozialer Zusammenhalt, Schutz vor Armut oder gute Aufstiegschancen nicht als Ziele formuliert werden, dann wird die Zukunft für den ärmeren Teil der Bevölkerung in Österreich düster, betonte der Sozialexperte Martin Schenk mit einem Verweis auf blinde Flecken der Verhandlungen. Kritik äußerten die Organisationen auch an der von den Koalitionsverhandlern FPÖ und ÖVP geplanten Streichung des Zuverdienstes zum Arbeitslosengeld. Das aktuelle Modell wirke sich positiv auf Langzeitarbeitslose aus. Zur Armutskonferenz gehören 44 Organisationen aus dem Sozial-, Bildungs- und Forschungsbereich, die sich mit Armut und sozialer Ausgrenzung beschäftigen. Unter den Mitgliedern sind beispielsweise die österreichische Caritas, Diakonie, Katholische Aktion Österreich, die Katholische Sozialakademie und der Katholische Familienverband. Heiliges Jahr 2025, da sprechen wir heute übers Pilgern und konkret reden wir mit einer Wanderführerin und Pilgerin namens Rosa Grassi. Sie betreibt eine Pilgerunterkunft am italienischen Camino Materano, einem relativ neuen Pilgerweg, der 6 verschiedene Routen in Süditalien umfasst. Sie gehen alle zur Kathedrale von Matera, der italienischen Kulturhauptstadt 2019. Im Interview mit Radio Vatikan erzählt Grassi, warum sie gern Gastgeberin ihrer Pilgerherberge ist und wie sie das heilige Jahr 2025 sieht, das Papst Franziskus unter das Motto Pilger der Hoffnung gestellt hat.
Ich habe eine kleine Pilgerherberge an der Via Poceta, dem Pilgerweg, der bei der Nikolaus-Basilika in Bari beginnt und bis zur Kathedrale von Matera führt. Es ist eine sehr kleine Unterkunft, aber sie ermöglicht mir in gewisser Weise auch von hier unterwegs zu sein, im Kontakt mit den Leuten, die in meine Herberge kommen. Ich nehme sie auf und oft erzählen sie mir ihre Geschichte. Durch die Erzählungen der anderen reisen auch wir, sagt Grassi. Die meisten Pilger hier zu ihr kommen aus Norditalien, vor allem aus den Regionen Lombardei und Piemont, oft auch aus Mittelitalien, berichtet die Italienerin. Der Camino Materano ist ein noch recht junger Pilgerweg. Zur Freude von Grassi kommen aber inzwischen immer mehr Pilger, auch aus dem Ausland, in ihrer Tana della Volpe, Wolfshöhle, genannten Herberge vorbei. Leute aus Israel, Australien oder Kanada waren zum Beispiel schon da. Zum Glück wird der Camino Materano immer internationaler, was es einem ermöglicht, Leute aus aller Welt zu treffen. Es ist eine sehr schöne Erfahrung und Gelegenheit zum Austausch. Noch mehr für mich als Gastgeberin gilt es für die Pilger untereinander. Da es eine Gemeinschaftsunterkunft ist, werden Schlafplatz, Bad und Küche geteilt. Also ist man quasi gezwungen, sich mit Leuten, die man nicht kennt, auszutauschen. Das bietet dann Gelegenheit, Neues zu entdecken, sich der Welt zu öffnen. Für Rosa Grassi ist beim Pilgern auch ein weiterer Aspekt besonders wichtig, sei es, wenn sie selbst unterwegs ist als Pilgerin, sei es in ihrer Pilgerunterkunft. Pilgerherbergen sind sehr hilfreich. Sie sind der ideale Ort, sich mit anderen auseinanderzusetzen, Neues zu entdecken, auch über sich selbst, darüber, mit welcher Einstellung man pilgern sollte und wie man der Welt gegenübersteht. Ich finde zum Beispiel wichtig, ein Danke mehr zu sagen, dankbar zu sein für das, was uns das Leben schenkt und auch für die Möglichkeit, neue Horizonte zu erreichen, neue Wege zu gehen, berichtet die Italienerin, die wir in Bari bei einem Workshop zum Thema Pilgerwege getroffen haben. Sie betont, dass sich Pilgern von anderen Reisen unterscheidet und mahnt gute Vorbereitung an. Es geht nicht darum, Flugtickets zu kaufen und Badesachen in den Koffer zu werfen wie beim Urlaub. Ein Pilgerweg ist etwas ganz anderes, eine Erfahrung fürs Leben, die dir ganz viel gibt. Das muss aber auch entsprechend vorbereitet werden. Man muss auf jedes Detail achten, also etwa, wo gibt es Wasserquellen, wo kann ich etwas essen, wo übernachten. Ein solcher Plan für jeden Tag ist gut, das ist sehr hilfreich. Natürlich kann es immer unvorhergesehene Ereignisse geben und es ist fast sicher, dass Ungeplantes passiert. Da ist es dann leichter, Lösungen zu finden, wenn wir für verschiedene Fälle im Handy oder handschriftlich schon entsprechende Telefonnummern und Adressen haben, falls man die braucht. Damit sich unterwegs möglichst keiner verläuft, ist Grassi auch als Freiwillige auf dem Camino Materano aktiv, wo sie immer wieder mal Streckenabschnitte überprüft und, falls nötig, Hinweise erneuert. Falls man unsicher ist, kann man sie aber auch anrufen. Manchmal leisten wir auch aus der Ferne Pilgern Hilfe, die sich verlaufen haben oder unsicher sind. Es kommt vor, dass man etwas vom Weg abkommt oder mal die Orientierung verliert. Das ist wirklich kein Ding. Es passiert eigentlich allen mal. Wenn man zum Beispiel abgelenkt ist, dann hat man plötzlich Zweifel, auf dem falschen Weg zu sein. Aber vielleicht ist man doch richtig. Das findet man dann raus, indem man entweder jemanden anruft, der einem helfen kann, oder etwas genauer schaut und vielleicht dann hinter einer Mauer oder der nächsten Ecke das Symbol des Pilgerwegs findet, das dir Sicherheit gibt. Alles gut, du bist auf dem richtigen Weg. Mit Blick auf das heilige Jahr 2025, das die katholische Kirche gerade begeht und das Papst Franziskus unter das Motto Pilger der Hoffnung gestellt hat, meint Grassi: Ich erhoffe mir, dass sich aufgrund des Heiligen Jahres viele Leute auf den Weg machen, auch um der Spiritualität des Glaubens willen. In der Folge könnte auch klarer werden, dass Pilgern etwas für jeden ist. Pilgern kann man mit 25 oder mit 80, auch mit körperlichen Einschränkungen oder wenn man eine spirituelle oder emotionale Krise durchlebt. Pilgern ist etwas für jeden und das Heilige Jahr kann vielleicht auch eine Chance sein, mehr über das Thema Pilgern und Pilgerwege zu reden, meint Rosa Grassi, Pilgerin und Leiterin einer Pilgerherberge am Camino Materano. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Gudrun Seiler sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.